Schön muckelig hier, ne? Kann man die Wärme wohl halten an diesem Tag? Ich höre Hall. Okay. Ich möchte die Predigt mit Gebet beginnen. Jesus, von ganzem Herzen danke ich dir dafür, dass wir uns in Freiheit hier treffen dürfen und in Frieden. Und ich danke dir dafür, dass wir auf dein Wort hören können. Und ich danke dir dafür, dass du durch deinen Heiligen Geist real, erlebbar, spürbar bist. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist. Und ich bete, dass du die Atmosphäre in diesem Raum bestimmst. Dass alle Gedanken, die sich gegen die Erkenntnis Christi erheben, gefangen genommen werden unter den Gehorsam Jesu. Durch deine Kraft. Amen. Ihr Lieben, wir sind in einer neuen Predigtreihe, die da heißt, darf ich vorstellen, der Heilige Geist. Ja, also wir wollen in den nächsten Wochen uns mit diesem Thema beschäftigen. Da mag der eine oder andere vielleicht denken, ja, in eine Pfingstgemeinde über den Heiligen Geist zu predigen, das ist doch, als wenn man Eulen nach Athen trägt. Aber ich glaube, auch da können wir immer mal wieder ein Update gebrauchen. Vielleicht gibt es einen neuen Aspekt, der uns wichtig wird, vielleicht dir persönlich, vielleicht uns als Gemeinde. Wir haben also vor, in den nächsten Wochen da einen neuen Schwerpunkt zu setzen. Und beim Thema Heiligen Geist ist es ja häufig so, dass es da so Extrempositionen gibt. Auf der einen Seite wünscht man sich manchmal den Heiligen Geist, dass er so spürbar erfahrbar ist, wie in der Apostelgeschichte oder wie Paulus im Korintherbrief sagt, Gott ist wirklich mitten unter euch. Das sagen die Leute, die von draußen reinkommen. Gott ist mitten unter euch. Und man wünscht sich all die spektakulären Dinge, die damit verbunden sind. Und auf der anderen Seite ist beim Thema Heiliger Geist auch häufig der Aspekt von Angst damit verbunden. Soll ich lieber das andere Mikro nehmen? Ich glaube, das hallt ziemlich doll. Wir probieren es mal mit dem anderen. Sonst habe ich mich Sorge, dass ich nachher das Gefühl habe, ich bin doppelt. Okay, weiter geht's. Also der Aspekt von Angst, der damit da einhergeht, was passiert, wenn man den Verstand scheinbar geringer achtet als die Gefühle? Gerade da ist auch viel Unheil passiert in der Kirchengeschichte. Zu welchem Ziel bin ich unterwegs, wenn ich in den trüben Wassern der eigenen Erfahrung eintauche, statt nur bei dem nüchternen Wort der Schrift zu bleiben? Diese Ängste, die schwingen da ja manchmal auch so mit, wenn man sich mit dem Thema Heiligen Geist beschäftigt. Vielleicht auch, wenn du hier oder wenn Sie hier das erste Mal zu Gast sind und denken in der Pfingstgemeinde über den Heiligen Geist, oh, das ist gleich das heiße Thema bei denen und ich komme doch aus einer ganz anderen Bewegung oder so. Ich hoffe, dass wir vom Wort her ganz klar einen Blick darauf bekommen und dass wir uns auch da immer wieder ermutigen können und da jetzt nicht irgendwie eine Schräglage reinkommt. Wir sind ganz normal, wir wollen aber hier den Heiligen Geist wirklich in der Gemeinde im Mittelpunkt haben und da wollen wir auch einen neuen lehrmäßigen Akzent setzen und uns da ermutigen. Das Problem bei diesen Ängsten und Verwirrungen ist ja häufig so, dass man merkwürdige Vorstellungen von Geistern manchmal hat. Also da mag der eine oder andere vielleicht an Kaspar denken, dieser Film von so einem kleinen süßen Schlossgeist, der irgendwie durchs Geist und buh macht und alle sagen, oh! So, und also sowas, diese Vorstellungen oder aus Horrorfilmen oder so. Da soll es ja zwei Männer gegeben haben, die nach einer Halloween-Party über den Friedhof eine Abkürzung genommen haben und auf einmal hören sie so tock, 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 tock. Und dann zittern sie vor Furcht und auf einmal sehen sie da, wie jemand mit Hammer und Meißel an einem Grabstein rumarbeitet. Und nachdem der Erste sich vielleicht wiederholt hat von dem Schrecken und sagt er, alter Mann, Sie haben mich ja fast zu Tode erschreckt. Ich dachte schon, Sie wären ein Geist. Was arbeiten Sie denn hier mitten in der Nacht? Ja, diese Idioten, murmelt der Mann. Sie haben meinen Namen falsch geschrieben. Also so in dieser Richtung ist ja die Vorstellung manches Mal über Geister. Und wie gesagt, in Pfingstgemeinden, da erwartet man dann auch häufig irgendwas Spektakuläres irgendwie vielleicht so, was man mal gelesen hat oder aus der charismatischen Bewegung, wo Leute irgendwelche merkwürdigen Dinge getan haben, die auf den ersten Blick nicht einzuordnen sind und wo man das Gefühl hat, man verliert die Kontrolle. Und manchmal ist das auch so. Das habe ich selber auch manches Mal erlebt, dass ich gemerkt habe, der Geist Gottes, der wirkt manchmal anders, als es in meine theologischen Schubladen so reinpasst. Und wichtig ist immer wieder, dass man sich in der Schrift anbindet, dass man eine Rückbindung in die Schrift hat und sagt, okay, das passt schon. Ganz spektakulär ist es mit dem Beginn der Pfingstbewegung gewesen. Es gab eine lange Zeit, wo in den frommen Kreisen überall auf der Welt dafür gebetet worden ist, eine neue Ausgießung mit dem Heiligen, vom Heiligen Geist, wo man sich das gewünscht hat, wo gemerkt hat, ja, irgendwie brauchen wir hier die Kraft von Pfingsten. Das ist dann passiert, Anfang des 20. Jahrhunderts, mit dem Beginn der Pfingstbewegung. Damals in Los Angeles hat ein schwarzer Prediger in Los Angeles gepredigt und die haben diese Phänomene wieder erlebt, wie in der Pfingstbewegung, im Pfingstereignis. Da haben Leute in Zungen gebetet. Also in einer Sprache, die kein Englisch war. Und alle haben teilweise Heilung oder viele haben Heilung erlebt. Die haben lange, lange Gebetsnächte gehabt. Und das war für viele Leute absolut phänomenal. Viele Leute sind befreit worden. Viele Leute haben neue Kraft erlebt, Gott zu verkündigen. Die haben Mut bekommen, alles liegen zu lassen und zu sagen, okay, jetzt gehen wir für Jesus in die Mission. Diese Bewegung hat sich innerhalb von kurzer Zeit auf der ganzen Welt ausgebreitet. Und unter anderem ist sie auch nach Deutschland gekommen. Und da gab es sofort einen, oder nach relativ kurzer Zeit, gab es einen Spalt innerhalb der frommen Kreise. Die einen haben gesagt, das kann nicht vom Geist Gottes sein. Der Heilige Geist, da passieren nicht solche Phänomene. Und die haben gesagt, das ist der Geist von unten. Das waren fromme Leute. Die haben gesagt, das ist der Pfingstgeist, ist der Geist von unten. Und das hat sich fast 100 Jahre lang in Deutschland durchgetragen, dieser Riss. Die Geschwister aus der Gemeinschaftsbewegung haben fast 100 Jahre lang, oder viele davon haben, oder auch aus Baptistenkreisen und so weiter, haben das so empfunden, dass der Geist von unten. Und glücklicherweise, ab Ende der 90er Jahre, gab es ein Treffen, wo sich die Leute zusammengesetzt haben und gesagt haben, nein, okay, wir müssen da nochmal neu miteinander reden und ins Gespräch kommen. Und auch diese Phänomene neu bedenken. Also darum geht es auch beim Thema Heiligen Geist. Wer ist das denn überhaupt? Wo kommt denn der her? Muss ich davor auch Angst haben, weil der Geist von unten ist? Allein der Begriff schon impliziert ja, dass da ein dämonischer Geist mit einhergeht. Und wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, Heiliger Geist und Geist Gottes und so, dann könnte ich diese Angst bei dem einen oder anderen hochkommen, dass da ein Geist von unten dich quasi packt und in die Hölle schleift oder schlurrt oder solche Dinge. Diese Befürchtungen könnten da sein bei dem einen oder anderen. Das war eine sehr phänomenale Entwicklung. Und die Pfingstbewegung ist die stärkst wachsende Kirche auf der ganzen Welt und die zweitgrößte Denomination nach der katholischen Kirche. Also da hat Gott innerhalb von 100 Jahren viel getan. Und dennoch ist es sehr umstritten. Und ich glaube, dass das auch teilweise Programm ist, dass eben die Lehre über den Heiligen Geist und dass da auch extreme Menschen Angst gemacht haben, dass das auch nicht im Sinne Gottes ist. Und deswegen versuchen wir da einen positiven Gegenakzent zu setzen. Nun ist es so, wenn wir über das Thema Heiligen Geist nachdenken, dann ist es manchmal so, dass man sagen muss, okay, da werden wir jetzt nicht alles in epischer Breite und aller Tiefe beleuchten können. Von dem Kirchenvater Augustinus wird berichtet, dass er am Meer entlang ging mit ernstem Gesicht und ein kleiner Junge begegnete ihn und fragt, was schaust du denn so ernst? Und er sagte, Augustin, ich denke über Gott nach, ich versuche Gott zu verstehen. Und er läuft weiter. Dann kommt er nach einem Moment zurück und dann sieht er, wie der kleine Junge ein Loch gegraben hat und mit einem Eimerchen zum Wasser läuft, Wasser schöpft und in dieses Loch reinkippt. Das macht er ein paar Mal. Augustin schaut sich das an und denkt so, geht zu dem kleinen Jungen, was machst denn du da? Ja, ich versuche das Meer leer zu schaufeln. Er sagt Augustin, das wird dir niemals gelingen. Sagt der kleine Junge zu Augustin, aber du versuchst Gott in deinen Kopf zu kriegen. Ihr Lieben, wenn wir uns mit dem Thema Heiligen Geist beschäftigen, dann möchte ich euch eine Person vorstellen. Und ich möchte dir nicht sagen, ich kann Ihnen in aller Klarheit, ich kann etwas was von dem, was ich aus der Schrift versuche, euch deutlich zu machen. Aber du wirst deine Erfahrung mit ihm machen. Das muss nicht die gleiche sein, die gleiche Erfahrung wie mit mir, wie bei mir oder wie bei dem Nachbarn. Der Geist Gottes ist persönlich, er ist Person. Da werden wir besonders nächste Woche nochmal einen Akzent drauf werfen. Der Geist Gottes ist ein persönlicher Gott. Er gehört zur Dreieinigkeit dazu. Und das soll hier schon mal betont werden. Wir wollen heute den Schwerpunkt auf die Frage legen, woher kommt der Neue an deiner Seite? Wer ist denn der Neue? So stellt Jesus ihn nämlich vor. Wer ist der Neue an deiner Seite? Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Situation, wo Jesus kurz vor seiner Hinrichtung am Kreuz ist und die sogenannte Abschiedsrede hält. Die können wir in Johannes-Evangelium nachlesen. Johannes 14 bis 16, also 14, 15, 16, drei lange Kapitel lang, spricht Jesus zu seinen Jüngern. Ich möchte hier nur einige kurze Akzente herausnehmen. Ich möchte euch ermutigen, lest diese drei Kapitel nächste Woche jeden Tag dreimal durch. Das ist sehr gut. Und dann wisst ihr noch mehr als jetzt nach dieser Predigt hoffentlich. Aber ich nehme einige Akzente mal heraus, wo Jesus über den Heiligen Geist spricht. Johannes 14, Vers 15, fortfolgende. Da heißt es, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Ach, jetzt muss ich hier einmal weiter. Genau. Nein, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Doch wenn der Vater den Ratgeber, also meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und jetzt noch ein Vers aus Kapitel 16, wo Jesus sagt, ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Hier kannst du die PowerPoint erstmal ausmachen. Vielen Dank dafür. Wir werden jetzt nämlich uns das so weiter vor Augen führen. Jesus ist derjenige, der die Quelle quasi des Heiligen Geistes, und da möchte ich dich ermutigen, wenn du aus einer solchen Tradition kommst zum Beispiel, oder wenn du vom Heiligen Geist noch nicht viel gehört hast, vom Vater noch nicht viel gehört hast, wenn du dir vorstellst, aber Jesus, von dem habe ich schon mal was gehört, Jesus von Nazareth, von dem alle sagen, er ist der Christus. Da beginnt das Thema Heiliger Geist. Jesus sagt, hat seine Jünger vor sich und er spricht zu ihnen und sagt, ich werde gehen, aber ich werde euch einen anderen an meiner Stelle schicken. Der ist nicht schlechter. Der ist nicht irgendwie weniger kompetent. Der ist genauso wie ich. Also wenn du dir eine Vorstellung machen möchtest, wer der Heilige Geist ist, auf wen du dich da einlässt, dann schau auf Jesus. Erst auf Jesus schauen. Genauso wie er das ist. Und das müsst ihr euch mal so vorstellen, wie die Jünger damals gedacht haben. Jesus wird weggehen. Letzte Woche haben wir von der Panikzone gehört von Klaus Schönberg. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger gedacht haben, jetzt, das war ein Schritt zu weit, Jesus. Ich bin in der Panikzone, wenn du weggehst. Und Jesus setzt sofort einen dagegen und sagt, hey, macht dir keine Angst. Ich schicke euch einen an meiner Stelle. Ihr müsst keine Angst haben. Ihr werdet nicht verwaist zurückbleiben, sondern ich werde euch den Heiligen Geist senden. Und das ist ja auch meine persönliche Erfahrung zum Beispiel. Ich bin in traditionellen, frommen Kreisen groß geworden. Über Jesus habe ich in der Sonntagsschule schon viel gehört. Den Vater habe ich peripher auch schon hier und da mal gehört. Aber über den Heiligen Geist habe ich ehrlich gesagt nie viel Lehre bekommen und auch nie wenig, also viele Leute erlebt, die so begeistert über Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gesprochen haben. Das war für mich lange Jahre lang, ich will mal sagen, ein blinder Fleck. Genau wie in der Apostelgeschichte, da heißt es von den Gläubigen in Ephesus, wo Paulus dann dahin kommt und er fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Nein, antworteten sie, wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Das war eine Gemeinde in Ephesus damals. Paulus kommt dahin und fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? So ähnlich ging es mir auch. Heiliger Geist, ja, steht da irgendwie drin, aber keine Ahnung. Und ich möchte dich ermutigen, deinen Blick zunächst einmal auf Christus zu richten. Von ihm kommt er zu dir. Und er ist wie Jesus. Ich stelle mir die, mit den Kirchenvätern stelle ich mir die Dreieinigkeit so vor, wie ich das in der Würzburger Straße mal dargestellt habe. Ich weiß nicht, wer sich noch an den Perichorese-Tanz erinnern kann. Gibt es da noch jemanden, der das weiß? Keiner mehr. Okay, dann mache ich das kurz hier vor. Steh mal auf. Du auch? So. Ja. Wir haben hier Platz vorne, haben die extra gestern prophetisch gemacht. Nimm mich mal in die Hand, nimm mir auch Sina in die Hand. So, können wir tanzen. Ja? Dankeschön. Also, das, so stelle ich mir mit den Kirchenvätern die Einigkeit zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist vor. Da ist nicht einer der Herrscher ist und der andere ist so der Wasserträger Gott. Der Heilige Geist ist genauso Gott wie Jesus. Und er ist wesensgleich mit ihm. Er ist eine andere Person, ja klar, aber er ist im Wesen gleich. Ich muss nicht Angst haben, dass der Heilige Geist auf einmal kommt, batsch, mir einen reinhaut und sagt, du musst jetzt das anders machen, als wie Jesus das gesagt hat. Da wird es keine Unterschiede geben. Der Heilige Geist ist der Tröster, er ist der Barmherzige, er ist der Treue, genau wie Jesus. Du brauchst keine Angst haben, wenn du Jünger Jesu bist, dass da irgendjemand kommt, der dich irgendwie drückt, runtermacht, irgendwas mit dir macht, was du nicht willst. Keine Angst. Er kommt von Jesus und vom Vater. Das ist ein erster wichtiger Aspekt. Und Jesus hat unter anderem in einem anderen Zusammenhang mit seinen Jüngern gesprochen über das Gebet, wo er sagt, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm dann ein Skorpion? Natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken? Jesus spricht hier auch, dass wir als seine Kinder vor den Vater kommen dürfen und sagen dürfen, lieber Vater, bitte gib mir den Geist. Gib mir ganz konkret eine neue Erfahrung mit deinem Heiligen Geist zum Beispiel. Ich habe hier eine Not und ich brauche deinen Heiligen Geist. Und Jesus sagt, du brauchst keine Angst haben, weil wenn du ein Kind hättest und dein Kind würde dich bitten, würdest du um dein Kind bittet dich um einen Fisch, dann würdest du dem Kind keine Schlange hinhalten. Das würdest du niemals tun. Und das sind Symbole für dämonische, in der damaligen Zeit auch so Symbole für dämonische Wesen. Und Jesus sagt hier, du brauchst keine Angst haben, wir haben einen guten Vater. Und er gibt den guten Heiligen Geist. Also wenn du dich öffnest in deinem Herzen, und sagst, Geist Gottes, komm, weh in mein Leben. Und du irgendwelche Erfahrungen mit Gott machst, dann musst du nicht im Nachhinein denken, oh, das war jetzt irgendein böser Geist. Sondern ich möchte dich ermutigen, es ist der Geist des Vaters, der in dir das bewirkt, wozu er dich gerufen hat. Und es kann sehr unterschiedlich sein. Es kann auch sehr unterschiedlich aussehen. Viele Dinge sind ähnlich. Also in der Apostelgeschichte zum Beispiel haben viele Menschen, die vom Heiligen Geist getauft worden sind, die Erfahrung gemacht, dass sie eben diese Gabe des Sprachengebets bekommen haben. Und ich glaube, dass wir uns danach ausstrecken dürfen. Das ist eine wunderbare Gabe. Du sprichst in einer Sprache, die du nicht verstehst. Das ist für mich persönlich eines der größten Geschenke, die Gott mir gemacht hat. Jetzt hat die Pfingstbewegung daraus eine Lehre gemacht, damals. Und hat das teilweise so auf die Spitze getrieben, dass wenn du nicht in Sprachen beten kannst, also nicht in dieser fremden Sprache beten kannst, dann bist du nicht bekehrt. Und dann muss man sagen, stopp, das sagt die ganze Apostelgeschichte nämlich eben nicht. Ich würde sagen, daraus kann man nicht einfach ein Schema machen. Das sind Erfahrungen, die Apostel aufgeschrieben haben, in diesem Fall Lukas, die uns ermutigen sollen, den Heiligen Geist zu bitten, dass er durch uns wirkt, dass wir eine gelöste Zunge bekommen, dass wir Gott preisen können und dass wir Jesus vor den Menschen verkündigen können. Und das kann auch in diesen Sprachen sein. Jetzt ist halt die Frage, warum ist denn der Heilige Geist gekommen? Was ist denn seine Aufgabe? Dieser Text in Johannes, den ich gerade vorgestellt habe, in Johannes 15, das fängt ja so an, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten, heißt es da. Das ist doch ein krasser Vers, oder? Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. das wirft doch vielleicht die Frage auf, liebe ich Gott oder liebe ich ihn nicht? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir löste das spontan so aus, ich habe nicht immer die Gebote Gottes gehalten. Ich habe es nicht immer geschafft. Ich liebe Gott nicht. Hilfe. Das macht bei mir schon mal Stress. Wenn ich dann nochmal 3 Verse vorher schaue, wo Jesus dann sagt, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Ihr Lieben, wir werden größere Werke tun, sagt Jesus da, als er. Wie geht's dir denn, wenn du das so liest? Du denkst spontan, ja, gestern mal den Toten aufgeweckt, vorgestern 7 Kranke geheilt und das Evangelium verkündigt und alle haben sich bekehrt und so. Wie geht's dir da? So, bei mir ist das spontan die letzten Tage nicht passiert. Ja? Aber Jesus bringt hier den Heiligen Geist ins Spiel und er sagt, es kommt ja nicht auf dich an. Erstens müssen wir nicht alle das Gleiche tun, sondern wir sind als Gemeinde ein Leib, wo wir Dinge gemeinsam tun. Und zweitens glaube ich, dass Jesus hier, wenn er sagt, wir sollen seine Gebote halten, auch das, dass wir das in Verbindung bringen müssen mit dem Heiligen Geist, ohne daran kaputt zu gehen, an so einem Ausspruch. Also diesen Vers aus dem Kontext gerissen, ich finde, der kann Menschen richtig Stress machen. Und hier kommt ein Aspekt dazu, den wir vorhin vielleicht ganz leicht überlesen haben. Jesus sagt, ich werde euch einen anderen Ratgeber oder Tröster oder Beistand schicken. Und da steckt das Wort, das griechische Wort Parakletos dahinter. Und das ist ein Wort, das es wirklich in sich hat. Das ist nicht einfach nur jemand, der mal die Wange streichelt, wenn du nicht so gut drauf bist. Das auch. Ein Parakletos, das bedeutet von jemandem für etwas herbeigerufen. Ja? Ich wiederhole das nochmal. Von jemandem für etwas herbeigerufen. Das möchte ich jetzt euch vorstellen. Ich bitte mal jemanden, der jetzt, ich brauche einen Freiwilligen, den zweiten habe ich schon gefragt. Einen Freiwilligen brauche ich, der mal nach vorne kommt. Wer traut sich? Sollte nicht zu groß sein. Melanie, ich danke dir. Ein Applaus für Melanie. So. Dankeschön. So, und jetzt bitte ich Melanie mal diesen Tisch hier oben hochzuschleppen. Was? Stopp, das war ja ein Scherz. Das geht nicht. Ich muss jemanden herbeirufen, weil das schafft sie nicht. Das wäre unmöglich. Und ich habe den stärksten Mann in diesem Raum gefragt, der mir eingefallen ist, dass ich ihn herbeirufe, um mir zu helfen. Patrick, komm. Patrick ist der Parakletos und jetzt bitte ich euch, dass ihr das gemeinsam hier hochkriegt. Ja, sehr gut. So, hier, dahin. Sehr gut. Ich bin auch noch ein bisschen Parakletos. Vielen Dank. Danke für die... Perfekt, vielen Dank. Das ist der Herbeigerufene gewesen. Dankeschön. Gott, Jesus sagt, ich habe dir jemanden herbei. Ich, Jesus, rufe dir jemanden herbei, damit du mir nachfolgen kannst. Wenn Jesus die Messlatte so hoch hängt, dann musst du nicht auf dich schauen, dann musst du auf Christus schauen, der sagt, ich werde dir einen herbeirufen, dass du schaffst. Ja? Ich möchte das noch anders deutlich machen. Du, kleiner Mensch, hier unten, ja? Könnt ihr das da hinten sehen? Hier unten ist eine kleine Person. Ist extra klein. Hier oben ist der göttliche Maßstab. Das sind seine Gebote. Das. Und kein Mensch in diesem Raum wird mir sagen, das habe ich aus eigener Kraft geschafft. Kein Problem. Ich habe Jesus nicht gebraucht. Ich habe die 10 Gebote alle gehalten. Da kommt ja einer zu Jesus, der sagt, ich habe alle Gebote gehalten. Und Jesus sagt, beim ersten hast du schon versagt, weil du nicht Gott an erster Stelle hast in deinem Leben. Indirekt sagt das da. Nämlich der reiche Jüngling, der sagt, ja, ich habe alle Gebote gehalten. Und Jesus sagt, dann gib doch mal deine Kohle weg, den armen Leuten, und dann folge mir nach. Und der Junge geht weg. Da hat er das erste Gebot schon nicht eingehalten. So, und Jesus sagt, ich werde dir einen Helfer geben, der dich hier oben rüberhebt und du, da kannst du in Freiheit leben. Die Freiheit der Kinder Gottes bedeutet ein Leben im Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes, durch die Kraft des Herbeigerufenen, der von Jesus und vom Vater ausgeht, damit du ihm nachfolgen kannst. Darauf kommt es an. Und das ist das, was er dann tun wird. Er wird Werke durch dich vollbringen. Jesus sagt das ja in diesem Zusammenhang, ihr werdet größere Werke tun wie ich. Und wie soll das passieren? Durch den Heiligen Geist, der uns hier über diese Linie hinwegheben wird. Der uns Gaben geben wird. Wir werden uns das auch genau anschauen in den nächsten Wochen. Welche Gaben der Heilige Geist ganz normalen Menschen gibt, um die Werke Christi zu vollbringen. Und dann auch, und das ist das Zweite, dass er uns eben gehorsam macht, uns über diese göttliche Messlatte emporhebt. Darauf kommt es an. Und ein weiteres Werk, was Jesus auch im Johannesevangelium an dieser Stelle deutlich macht, in Johannes 16, ich habe gerade Vers 7 zitiert, ich lese das mal nochmal und dann einige Verse weiter, da sagt Jesus doch, ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn euch senden. Und dann geht's weiter, Vers 8. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Hier kommt noch ein anderer Aspekt dazu, dass Jesus den Heiligen Geist dann eben mit dem Auftrag, die Welt zu überzeugen, überführen heißt es auch, von Sünde. Und die größte Sünde, die Jesus da nennt, ist nicht irgendeine Tat, sondern die größte Sünde, die ein Mensch begehen kann, ist nicht Jesus als Herrn und Erlöser dieser Welt anzuerkennen. Warum? Mag man jetzt denken, oh, es gibt doch Kinderschänder, es gibt Leute, die ganz furchtbare Dinge getan haben. Die sind doch nicht schlechter als ich. Ja, stimmt. Moralisch ist die Tat schlimmer in unseren Augen. Aber Gott kann ihnen vergeben. Nur Jesus kann Sünden vergeben, egal wie groß die Sünde ist. Und auch wenn du hier sitzt zum Beispiel heute und denkst, meine Sünde, dieser Gott, von dem der da vorne redet, mit mir hat er nichts zu tun. Falsch. Der Gott ist für dich ans Kreuz gegangen, damit die größte Sünde weggenommen werden kann aus deinem Leben. Wenn du aber Gott nicht annimmst, sagt Jesus hier, wenn sie nicht an den Sohn glaubt, wer soll dir vergeben? Wer kann dich befreien von deiner Schuld? Möchtest du Baron Münchhausen spielen und dich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen? Selbsterlösungsversuche? Vergiss es. Einer ist für dich gestorben. Einer hat dich frei gemacht. Hat dir ein Geschenk angeboten. Ich habe das letzte Mal dargestellt. Nimm das Geschenk an. Darauf kommt es an. Dann geht es um die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Das ist auch erklärungsbedürftig. Das Wort Gerechtigkeit kann hier bedeuten, oder kann im Griechischen bedeuten, gerecht sein, vor Gott gerecht sein oder im Sinne Gottes handeln. Und hier ist der Aspekt darauf zu legen, dass es hier um die Gerechtigkeit Jesu als Sohn geht. Jesus kurz vor seiner Hinrichtung, da wo quasi das Kreuz vor ihm steht, wo alle sagen, also die Feinde von Gott sagen, das ist das schlimmste Zeichen des Fluches. Das wird der Ort werden, wo Gottes Gerechtigkeit deutlich wird. Und danach wird er zum Vater gehen und wird für seine Leute durch das Werk am Kreuz, durch diese Tat Menschen erlösen. Der sofort unterm Kreuz, Jesus ist gerade gestorben, der Hauptmann erkennt das. Dieser Mann war wirklich der Sohn Gottes. Sofort greift diese Gerechtigkeit, das ist quasi göttliche Ironie, dass Gott das Zeichen des Kreuzes, das Zeichen des größten Fluches für uns zum Segen macht. Ich musste am Psalm 2 denken, wo es heißt, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten die Könige der Erde auf und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Gott spottet über die Menschen, die damals gedacht haben, das Kreuz, da werden wir ihn vernichten. Da werden wir Christus umbringen, werden wir Jesus umbringen. Und dann wird endlich Ruhe sein von diesem Sektenprediger aus Nazareth. Das ist göttliche Ironie. Gott lacht drüber. Ha, das ist der Ort, wo die Menschheit Erlösung findet. Und Jesus ist derjenige, der den Fürst dieser Welt besiegt hat. Und das ist das, was der Heilige Geist uns vor Augen führen will. Wir sind gerecht. Wir haben einen, der uns Fürbitter ist, der uns Fürsprecher geworden ist. Und wir werden nicht mehr verklagt, weil ein anderer für uns im Gericht gewesen ist. Durch den Tod Jesu verliert der Feind das Recht, uns anzuklagen als seine Erlösten. Weil Christus für uns eingetreten ist. Und das ist eine große Erfahrung, die auch die Apostel gemacht haben. Durch die Apostelgeschichte hinweg haben sie diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht, dass sie Gaben bekommen haben, dass sie Gott gehorsam sein konnten, das, was wir häufig so Heiligung nennen. Und dann auch, dass Gott Menschen überführt hat von seiner frohen Botschaft, dass er sich von Sünden überführt hat. Und ihr Lieben, das ist nicht etwas, was wir tun müssen. Ich muss keinen von Sünde überführen. Ich bin dankbar dafür, wenn Gott zum Beispiel meine Predigt gebraucht oder irgendein Gespräch gebraucht. Leute, sowas gibt es. Du sprichst in einem Gespräch und danach sagt dir jemand, das war voll ein Segen für mich. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber ich bin nicht derjenige, der Menschen verurteilen muss. Ich bin nicht der Richter und der Staatsanwalt Gottes. Wir verkündigen die frohe Botschaft von Jesus. Wir verkündigen das, was Jesus ausmacht und auch die Maßstäbe seines Reiches. Und wenn du merkst, dass Sünde in deinem Leben ist, dann kehre um. Das ist der Heilige Geist, der dir das offenbart, der dich zieht und sagt, mach das nicht mehr weiter, das vernichtet dich. Und das ist das, was die Kirche zu allen Zeiten erlebt hat. Die Apostelgeschichte ist das beste Beispiel dafür. Thomas Weißenborn hat in seiner Lehre über den Heiligen Geist geschrieben, die Taten der Apostel. Und das ist auch der ursprüngliche Begriff, der da quasi über der Apostelgeschichte stand, müsste eigentlich heißen die Taten des Heiligen Geistes. Wenn du dir mal die Apostelgeschichte durchliest, dann werden da ganz normale Menschen wie du und ich, die werden vom Heiligen Geist verändert, die bekommen Kraft, die bekommen Vollmacht und genau das, was Jesus vorher getan hat, im Lukas-Evangelium zum Beispiel, das passiert in der Apostelgeschichte auch, durch ganz normale Menschen, die aber in Kontakt sind zu Jesus. Ihr Lieben, es genügt aber nicht, dass man sich einfach nur Gedanken darüber macht, über den Parakleten, der einem da so an die Seite gestellt wird, sondern der Heilige Geist möchte auch, dass wir selber solche Parakleten werden. Ich glaube, dass wir selber durch die Kraft Gottes zu solchen Menschen werden sollen, die anderen an die Seite gerufen werden. Dass wir selber Menschen trösten, ermutigen, ermahnen, da wo wir das in unserem Umfeld mitbekommen. Zum Beispiel im 2. Korinther 3, da heißt es, gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können, wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Das habe ich auch nochmal auf Folie dabei. Machst du das nochmal bitte an? Könnt ihr das nochmal, damit ihr mir das auch wirklich glaubt. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus und so weiter. In allen Schwierigkeiten tröstet er zunächst einmal uns. Also geh nicht hin, so nach dem Motto, ich tröste mal aus meiner eigenen Kraft heraus. Du musst selber in Verbindung mit dem Heiligen Geist sein. Du musst erst selber etwas empfangen. Damit wir andere trösten können. Und da steckt dieses Wort auch drin, Paraklet. Damit wir anderen beistehen können, damit wir andere ermahnen und trösten können. Darauf kommt es an. Ein weiterer Bibelvers 1. Thessalonicher 5. Deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken, wie ihr es auch schon tut. Wörtlich müsste man sagen, macht euch füreinander zu Parakleten. Mach doch mal deine Umgebung unter dieser Brille. Schau dir doch mal an. Wo kannst du die Welt um dich herum parakletisieren? Das habe ich mir gerade ausgedacht. Ja? Wo kannst du das machen? Wo kannst du Paraklet sein für die Menschen um dich herum? Wo kannst du trösten und ermahnen in der Kraft des Heiligen Geistes? Und da wird etwas anfangen zu fließen. Du bekommst Freude. Du merkst, wow, Gott gebraucht mich in ganz kleinen Dingen. Das ist Hammer. Viele von euch könnten wahrscheinlich jetzt Geschichten erzählen, wo sie für andere Parakleten geworden sind. Wo man dem hier einen vielleicht mal Geld gegeben hat, wo man merkt, dem geht's nicht gut. Oder wo man merkt, da ist jemand anderes, der ist traurig und ich rufe den mal an. Oder ich bin alleine und ich nehme mal das Telefon in die Hand. Ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen, dass ihr den Parakleten wirklich stark neu kennenlernt und dass ihr selber zu Parakleten werdet und die Kraft ganz praktisch erlebt und das erfahrt. Und darauf soll es auch hier in dieser Gemeinde immer weiter ausgerichtet sein, dass du persönlich in der Kraft des Heiligen Geistes dein Leben als Christ meistern kannst. Dass du nicht die Gebote Jesu als Anspruch an dich selbst erlebst, sondern als Zuspruch, weil du von dem Heiligen Geist weißt. Und dass wir als Gemeinde uns ausrichten, Gott, was hast du vor mit uns in dieser Stadt? Wir haben letzte Woche da viel drüber nachgedacht. Was hast du vor mit dieser Stadt? Wir sind hier nicht umsonst. Und der Heilige Geist ist uns als Gemeinde, auch als Kraft und als Person, steht er uns zur Seite, damit wir in Oldenburg schauen können, wo können wir trösten, wo können wir ermutigen, wo können wir Menschen aufbauen? Wo kann diese Gemeinde ein Paraklet werden für Oldenburg? Das wäre doch wunderbar. Darauf wollen wir uns einlassen. Und ich möchte jetzt einfach diese Predigt beenden und einfach eine kurze Zeit haben, wo ihr macht nichts Spektakuläres. Ihr dürft auf dem Platz sitzen bleiben. Ich möchte euch einfach bitten, wenn jemand hier ist, der sagt, ich möchte einfach jetzt eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist machen, dass wir einfach jetzt beten und dass, wenn du sagst, das ist jetzt für dich eine Zeit, dann möge das so sein. Ich bete, dass der Heilige Geist einfach kommt und dich in deiner konkreten Situation vielleicht anrührt, dass wir jetzt mache das ganz bewusst, dass ihr sitzen bleibt. Nichts Spektakuläres. Aber der Geist Gottes fängt an zu wirken, wenn wir ihn einladen. Jesus, von ganzem Herzen danken wir dir, dass wir dir nachfolgen dürfen und dass wir nicht verwaist in dieser Welt zurückgeblieben sind und aus eigener Kraft dir nachfolgen müssen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus, dass du deinen Heiligen Geist gesandt hast, dass wir nicht allein in dieser Welt bleiben müssen und dass wir nicht in eigener Kraft Gemeinde bauen müssen und nicht in eigener Kraft versuchen müssen, dir nachzufolgen. Dass wir keine Menschen überzeugen müssen durch schlaue Worte, dass sie dich brauchen, dass sie Sünder sind, dass sie Erlösung brauchen, dass diese Welt zu einem Ende kommen wird, Jesus. Du bist es, der überzeugt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht, das kommt. Jesus, ich danke dir dafür, dass du der Wiederkommende bist und dass wir in deiner Kraft zunehmen werden. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst, dass du ganz konkret auf die Menschen jetzt fällst, die es sich wirklich sehnen, dass du kommst, Herzen berührst, dass du Dinge freisetzt, dass du wunderbare Erfahrungen mit dir schenkst. Geist Gottes, komm bitte.